Detektor FM. Zurück zum Thema.
Als Siebenjährige ist Sana Ramadani ins Siegerland gekommen. Geboren 1984 in Mazedonien, als Kind liberal-muslimischer Eltern, wie sie sagt. Und dennoch, Unterdrückung steht auch in Deutschland auf der Tagesordnung. Als Mädchen soll sie sich fügen, sich von Männern fernhalten. Die junge Frau politisiert sich, wird Mitbegründerin von Femen Deutschland, einem Ableger der ukrainischen Frauenrechtsbewegung. Zeitgleich ist sie Mitglied der CDU. Gerade hat Sana Ramadani ihr Buch vorgestellt, eine Abrechnung unter dem Titel »Die verschleierte Gefahr, die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen«. Auf der Leipziger Buchmesse treffe ich die 33-Jährige zum Gespräch. Guten Tag, Frau Ramadani.
Guten Tag.
Sie rechnen ab, ja, mit der Religion, dem Islam, Wissenschaftlern, muslimischen Männern, muslimischen Frauen, zu viel Toleranz mit Linken und ihren Rassismusvorwürfen. Sie haben da einige und einiges auf dem Zettel. Wen genau wollen Sie erreichen mit Ihrem Buch?
Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass es keine Abrechnung ist. Weil eine Abrechnung würde ja auch irgendwie bedeuten, dass ich vieles noch übel nehmen würde, vor allem ein Traumata noch in mir steckt und ich davon tagtäglich noch beeinflusst werde. Es ist ein Buch, was auf viele Sachen hinweisen soll, uns auch Mut machen soll, Integration vernünftig anzugehen und Errungenschaften nicht aufzugeben, die wir hier haben, unsere Werte und unsere Gesetze nicht aufzugeben. Und wenn wir das nicht tun und ein vernünftiges Integrationsprogramm, was dieses Buch auch beinhaltet, angehen und das so machen, wie ich das vielleicht vorschlage oder uns zumindest dem annähern, dass wir wirklich ein gutes, starkes, gemeinsames, großes Volk werden können. Weil das ist ja meine Hoffnung, deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben.
Einen Grund für die Radikalisierung einiger Muslime sehen Sie in dieser Erziehung. Muslimische Frauen, die ihre Söhne verhätscheln, ihnen alles durchgehen lassen, für jeden Fehler eine Entschuldigung suchen. Im wahren Leben kämen die Jungs dann nicht zurecht. Wie erklären Sie die Attentate von Islamistinnen?
Also wenn man sich die Islamistinnen anguckt, das sind keine Mädchen, die irgendwie in den Herkunftsländern islamisiert wurden. Sie leiden auch an einer gewissen Identitätskrise, kommen in der Leistungsgesellschaft nicht an, sind auf diese Leistungsgesellschaft nicht vorbereitet worden. Das führt natürlich dazu, dass sie Halt und Stärke und eine gewisse Sicherheit auch in diesem Radikalen suchen. Und die Radikalen, gerade auch die Moscheen und die Imame, die Verbände, sorgen dafür, dass sie diesen Halt dort bekommen. Und so können sie die Jugendlichen ja radikalisieren. Das ist ganz einfach. Und eine Frau, auch obwohl sie so gläubig ist und sich radikalisiert, fühlt sie sich nicht gleichwertig. Sie hört ja trotzdem auf die Männer. Eine Frau, die sich gleichwertig, gleichgestellt und gleichberechtigt fühlt, die würde sowas nicht tun.
Das Kopftuch ist für Sie das Leichentuch der freien Gesellschaft. Sie fordern ein Verbot der Vollverschleierung, denn die sei nicht nur frauenfeindlich, sondern würdige auch Männer herab. Inwiefern?
Also sie ist frauenfeindlich, weil eine Frau soll sich ja verschleiern und sich eigentlich entweiblichen, um als Mensch wahrgenommen zu werden. Wenn man sich aber die Geschichte der Verschleierung anguckt, ist das ganz klar, da sollten die ehrbaren, die sittlichen Frauen von den Sklavinnen unterschieden werden oder zu erkennen sein. Und die Sklavin durfte jeder Mann und jeder benutzen, wie er gerade wollte. Und die ehrbaren Frauen durften halt nur von dem Ehemann benutzt werden. Also eine freiwillige Kopftuchträgerin, die sagt eigentlich einer nicht kopftuchtragenden Frau, ich bin besser als du. Also sie erhebt sich, sie stellt sich ja über die. Für mich ist das eine klare Trennung, ist klare Geschlechterapartheid, weil die Männer, die müssen sich nicht verschleiern. Andererseits ist es so, wenn sich eine Frau verschleiert, bedeutet das ja auch, dass sie ihre Reize ja verhüllen soll, weil sie ja damit provoziert. Weil der Mann ja so triebgesteuert ist, dass er ja gar nicht anders kann. Und in meiner Welt sind Männer nicht triebgesteuerte Tiere, die sich nicht in Zaum halten können, wenn sie weibliches Haar oder weibliche Reize sehen. Und für mich hat das mit einer fortschrittlichen und emanzipierten Gesellschaft nichts zu tun. Und das widerspricht meinem Ansatz von Feminismus.
Sie waren bei Femen aktiv, sind auch Mitglied der CDU. Das kann irritieren. Es gibt Feministinnen, die können diese Partei nicht einmal wählen. Wie geht das bei Ihnen zusammen?
Für mich sind das die gleichen Werte, die ich lebe, ob in der CDU oder bei FEM gelebt habe. Ich habe mich bewusst für die CDU entschieden, was C, das christliche Menschenbild, was ich darunter verstehe, ist Barmherzigkeit, Nächstenliebe und sich für Schwächere einsetzen. Dass das System nicht perfekt ist und dass unsere Partei auch eine Reformation braucht, da arbeite ich seit den Anfängen dran. Ich weiß aber auch, und es ist auch so, dass parteiintern auch viele dafür kämpfen, für Gleichstellung, Gleichberechtigung kämpfen. Das wird natürlich von außen so nicht gesehen. Und das, was ich mit FEM getan habe, ist genauso dasselbe, dieselben Ziele, dasselbe, was ich vorhatte. Und nur diese Ausdrucksweise irritiert natürlich erstens, aber das widerspricht doch Gleichberechtigung, Feminismus überhaupt nicht und dem obersten Ziel. Es ist nur eine neue Ausdrucksform meiner politischen Arbeit gewesen und ich bin froh und sehr glücklich darüber, dass ich diese Ausdrucksform in diesem Land leben darf und auch in der Partei leben darf, weil das beinhaltet unser System und vor allem unsere Demokratie, dass man das aushalten muss.
Aber auch in Ihrer Partei hat es ja tatsächlich Irritationen gegeben.
Natürlich. Wir haben ja auch unsere Pappenheimer, die das nicht, bis heute nicht verstehen wollen. Aber was man auch nicht sieht, ich habe sehr viel Unterstützung und viele Menschen haben es von Anfang an verstanden. Das bedeutet nicht, dass die das gut finden. Und natürlich haben die gesagt, oh, muss das denn mit nackten Brüsten sein? Dann habe ich gesagt, ja, das ist meine Entscheidung. Dafür habe ich gekämpft und auch als Frau gerade gekämpft, um als Mensch wahrgenommen zu werden. Egal, ob ich nackt da stehe oder sonst irgendwie da stehe. Das ist doch das Recht, was wir hier in diesem Land haben. Von daher, man kann über die Instrumente und die Ausdrucksformen streiten, das tun wir, aber es wird verstanden und es wurde auch von Anfang an verstanden.
Ich zitiere Sie, mit dem Kopftuch die Intelligenz abgeschnürt, gesichtslose Stoffsäcke. Mit solchen Äußerungen polarisieren Sie. Sorgt das nicht für eine noch stärkere Frontenbildung auf beiden Seiten?
Nein, sehe ich nicht so. Ich sehe aber, dass wir in den letzten Jahren mit diplomatischen Vorgehensweisen und immer alles schön, ganz vorsichtig benennen, nicht weitergekommen sind, sondern uns in eine andere Richtung bewegt haben. Ich bin immer für eine klare Sprache und nur weil man populär beschreibt und Aussagen tätigt, ist das nicht polarisierend und vor allem nicht in dieser Art und Weise polarisierend, wie es einem immer vorgeworfen wird. Eine klare und direkte Ansprache ist heutzutage mehr als nötig und wichtig und das beinhaltet auch die Meinungsfreiheit in diesem Land. Meine Meinungsfreiheit fängt dort an, wo ich die Gefühle eines anderen verletze und wenn ich das auf sachliche Art und Weise tue, dann ist es mein gutes Recht, weil wenn ich die Gefühle eines anderen nicht verletze bei einer Diskussion, bei einem Thema, brauche ich auch keine Meinungsfreiheit, dann können wir das eigentlich aus unserem Grundgesetz streichen.
Islamisten wollen den Westen spalten, dafür sorgen, dass er sich selbst zerstört. Darf man also auf eine sehr direkte Art und Weise Wasser auf deren Mühlen geben?
Es ist mir egal, was die Islamisten jetzt noch zusätzlich wollen. Die sehen auch, dass wir uns in den letzten Jahren ganz stark gefügt haben, immer mehr Errungenschaften aufgeben, weil wir Angst haben, dass wir das tun, dass wir sie noch bestärken. Wir müssen viel stärker zu unseren Werten und zu unseren Errungenschaften stehen, zu unseren Werten, die auch sich in unseren Gesetzen widerspiegeln. Davon dürfen wir nicht abrücken. Und wenn wir Sachen als kulturbedingt oder religiös bedingt tolerieren müssen, dann müssen wir auch sehr vieles aufgeben. Und dazu bin ich nicht bereit.
Bei all der Kritik an Islamisten, Islamistinnen, was ist mit den liberalen Muslimen?
Die liberalen Muslime, auch die emanzipierten Muslime, komischerweise stehen sie genauso hinter mir und davon haben wir ganz viele im Land auch. Leider sind wir noch nicht so laut, gemeinsam so laut, wie die andere Minderheit das ist. Diese Muslime verstehen das, dass es keine Kritik an einem spirituellen Glauben ist, sondern an politischem Islam. Und der ist gerechtfertigt.
Die Zahl der Muslime, die Welt schwarz oder weiß sehen, wächst, sagen Sie. Tut es doch in der Gesellschaft allgemein, sagen andere. Ist das Fehlen von Graustufen, von Abwägen und genauem Betrachten einzelner Personen und Umstände nicht ein grundlegendes gesellschaftliches Problem?
Wir müssen jedes Thema für sich alleine sehen und jedes Thema auch für sich alleine besprechen. Sobald wir sagen, ja, aber woanders ist es ja auch, relativieren wir vieles an Problemen. Und dazu bin ich auch nicht bereit. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wenn wir über ein Thema reden und über den Islam reden, doch bitte auch beim Islam bleiben und viele Problematiken nicht relativieren, indem wir sagen, ja, aber bei den Christen, bei den Juden, bei denen ist das ja auch ein Problem. Ja, viele monotheistische Religionen und wir haben in vielen Bereichen sehr viele Probleme, aber die können wir nur angehen, indem wir sie separat besprechen und auch separat kritisieren.
Abschließend, Sie sind also ganz viel dagegen. Wofür genau sind Sie?
Ich bin für ein Miteinander, nicht nebeneinander, nicht parallel, sondern ein Miteinander. Und das kann nur funktionieren, indem sich die Minderheit der Mehrheitsgesellschaft zuwendet, indem sie uns, die westlichen Werte, auch akzeptiert und respektiert und sich auch nicht erst als Religion identifiziert bzw. eine neue Identität entwickelt, das Muslim sein, sondern meine Identität ist klar deutsch, dann kommt europäisch. Das kann funktionieren, indem man den Leuten von Anfang an beibringt, Religion ist Privatsache. Wir wollen eine große gemeinsame Identität und das können wir erreichen. Diese Hoffnung habe ich und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben.
Islam und Islamismus sind kaum noch zu unterscheiden, sagt Sana Ramadani. Sie ist in Mazedonien geboren, als Muslima im Siegerland aufgewachsen. Seit 2009 deutsche Staatsbürgerin. Nun hat sie ihr umstrittenes Buch »Die verschleierte Gefahr« vorgestellt. Auf der Leipziger Buchmesse konnte ich mit ihr über ihre Geschichte und ihre Ideale sprechen. Vielen Dank dafür, Frau Ramadani.
Dankeschön.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.